Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den heutigen Zwischentönen mit Klaus Pilger am Mikrofon. Mit Hilfe von tausenden Tiefeninterviews erklärt er uns die Welt, der Psychologe Stefan Grünewald. Tiefeninterviews sind quasi das Markenzeichen seines Instituts für qualitative Markt- und Medienanalysen. Und die Welt, die erklärt er uns und Firmen der Konsumgüterindustrie, aber auch öffentlichen Institutionen und gerade in Corona-Zeiten auch Politikern. Ein Buchkritiker ernannte ihn einst zum Psychologen der Nation, weil Grünewald sich in seinen Büchern mit der erschöpften und der aufgewühlten deutschen Gesellschaft befasst hat. Deutschland auf der Couch und Wie tickt Deutschland? So heißen zwei seiner Bücher. Grünewald ist eine rheinische Frohnatur mit Tiefsinn, so wurde der gebürtige Mönchengladbacher, der in Köln lebt, auch einmal charakterisiert. Könnte dies also eine tiefsinnige und frohe Sendung werden? Wir schauen einfach mal. Herzlich willkommen, Stefan Grünewald.
Ja, vielen Dank.
Herr Grünewald, was haben Sie zuletzt nachts geträumt? Woran erinnern Sie sich?
Oh, ich träume eigentlich intensiv, wenn ich in Urlaub bin. Im Alltag verwischt das immer. Ich weiß, dass ich diese Nacht geträumt habe, aber ich krieg's beim besten Willen nicht mehr zusammen.
Irgendwas aus der letzten Woche? Aber da hatten Sie auch noch keinen Urlaub.
Da hatte ich auch noch keinen Urlaub.
Okay, ich habe zuletzt geträumt in einer letzten Nächte. Ein Hund hat mich verfolgt. Was könnte mir der Traum sagen?
Ja, also bei der Traumanalyse, die geht ja auf Sigmund Freud zurück, geht man ja davon aus, dass der manifeste Trauminhalt einen latenten Gedanken bearbeitet, aber er verstellt ihn auch, weil im Traum artikulieren sich ja Wünsche, die zum Teil unbewusst sind. Von daher kann man gar nicht einfach deuten, sondern eine Traumanalyse funktioniert so, dass der Träumende zu jeder Traumsequenz Einfälle produziert. Also Sie haben jetzt nur eine Traumsequenz genannt, also ich müsste Sie jetzt fragen, was fällt Ihnen zum Hund ein, und dann würden wir uns an diesen Einfällen weiterhangeln und so vielleicht den tieferen Sinn des Traums ergründen können.
Ja, Sie haben ja mal dazu aufgefordert, dass man mehr auf seine Träume achten soll, aber das Problem ist in der Tat, nicht jedermann ist ein professioneller Traumdeuter. 2013, da erschien Ihr Buch Die erschöpfte Gesellschaft, Untertitel Warum Deutschland neu träumen muss. Und darin beschrieben Sie, dass die Deutschen im Grunde nie zur Ruhe gekommen und vor sich selbst weglaufen. Und Sie forderten mehr Zeit zum Innehalten, zum Dösen, zum Tagträumen, weil wir ja nicht nur ein Land der Dichter und Denker seien, sondern auch ein produktives Land der Träumer. So haben Sie es formuliert. Und das war 2013. Und jetzt hatten oder haben wir unser Corona-Erlebnis. Und plötzlich war da, weiß Gott, nicht für alle, aber für viele mehr Zeit zum Innehalten und Träumen. Haben Sie sich das so vorgestellt oder doch eher ein freiwilliges Innehalten?
Ja, das war ja eher ein Versuch, eine Korrekturbewegung anzuregen. Also die Wirklichkeit vor Corona war durch dieses Höher, Schneller, Weiter bestimmt. Wir waren in einer Dynamik wie in einem Hamsterrad. Und dieses Hamsterrad führt immer in Zustände besinnungsloser Betriebsamkeit. Das ist manchmal praktisch, besinnungslos zu sein, weil die Probleme, die Sorgen, die Gefahrenmomente, die inneren Widersprüche, die werden quasi in dieser Besinnungslosigkeit weggemacht. Also im Hamsterrad haben wir so ein hochtouriges Effizienzerleben, aber wir können immer wieder ausblenden, was uns Sorgen macht. Und mein Appell damals war, wir müssen aus dieser besinnungslosen Betriebsamkeit raus. Wir brauchen ab und zu zumindest eine Rhythmik von Betriebsamkeit und Innehalten. Wir brauchen sozusagen eine besinnungsvolle Unbetriebsamkeit. Zumindest brauchen wir Phasen, Dehnungsfugen im Alltag, in denen wir zur Ruhe kommen. Weil in dem Moment, wo wir zur Besinnung kommen, sind wir auch ganz anders schöpferisch, kreativ, gehen auf Tuchfühlung. Also der Traum verbindet uns ja auch mit unseren Lebenswünschen, mit den Sehnsüchten, die zu kurz gekommen ist. Also wenn wir betriebsam sind, sind wir häufig auch betriebsblind. Und wenn wir auf die Logik unserer Träume achten, dann kriegen wir vielleicht einen stärkeren Hinweis, was wir vom Leben wollen, welchen Sinn wir im Leben verwirklichen können. Und Sie sprachen eben vom Land der Dichter und Denker. Ich glaube, das, was Deutschland in guten Stunden ausgezeichnet hat, ist diese Traumbegabung. Also wir hatten immer Rückzugsorte zweckfreier Natur, die Laube, der Hobbykeller, das Studierzimmer. Und da konnten wir wirklich mal zweckfrei spintisieren und die Welt neu denken und erfinden. Und wenn wir diese Räume zupflastern, wenn wir uns unter ein seelenloses Effizienzdiktat stellen, dann sind wir auch nicht mehr kreativ und schöpferisch und dann werden wir auch nicht mehr das Land der Ideen und Patente sein.
Jetzt hatten wir aber den Corona-Rückzug. Wir hatten also eine Ruhestellung zumindest bei einigen. Passt das jetzt zu dem, was Sie sich da gewünscht haben? Das war ja eigentlich die Frage.
Ja, also viele Menschen beschreiben uns, dass sie während Corona wirklich zur Ruhe gekommen sind. Also, ne, also Müßiggang war ja jetzt sozusagen die oberste Bürgerpflicht und man hatte das Gefühl, gerade die Untätigkeit ist sozial und kulturell sehr wertvoll, wenn man sich und die Nächsten schützt. Und wir haben viele Formen differenziert, also wie die Menschen rundum sich selbst dann beschäftigt haben. Sie haben gewerkelt, sie haben gegärtnert, sie haben wieder angefangen zu kochen, viele haben gepuzzelt, weil die Wirklichkeit in tausend Teile zersprungen war und im Puzzeln kann man sich wieder ein Bild, ein neues Bild der Wirklichkeit machen. Das war sicherlich für viele auch eine sehr, sehr produktive Zeit, eine Zeit, wo eine Umwertung vieler Werte stattgefunden hat. Also ich glaube, viele haben während Corona so eine Erfahrung gemacht, was ist mir wirklich wichtig, welche Puzzleteile gehören unbedingt zu meinem Lebensbild dazu, mit wem will ich mich verbinden, was ist sozusagen etwas, worauf ich früher gesetzt habe, was jetzt vollkommen unwichtig geworden ist. Das ist eine Erfahrung, von denen viele berichten. Aber wir haben auch in unseren Studien bei Rheingold festgestellt, es gibt zwei Corona-Wirklichkeiten. Für die einen war und ist Corona das Entschleunigungsparadies. Die richten sich in einer produktiven Welt ein, die haben gute Ideen, die sind entschleunigt, die haben das Gefühl, sich in einer Art Corona-Biedermeier-Welt wohlzufühlen, während für die anderen Corona ein Drangsal ist, eine Zumutung, die leiden unter den beengten Wohnverhältnissen, unter dem Homeschooling, die haben Sorge, dass sie ihren Job verlieren oder dass ihre Restaurant oder ihre Kneipe oder ihre Eventagentur irgendwann den Bach runtergeht.
Jetzt haben Sie ja beschrieben, aus der Ruhe kommt dann auch Idee, ja, kommt dann auch Kraft. Folgt dann jetzt bald die innovative Welle der Träumer und Denker als positive Corona-Folge oder ist die schon da?
Also zumindest haben wir jetzt die Bedingungen. Also wir waren ja lange eine Gesellschaft, die sehr wandlungsunfreudig war. Also wir hatten das Gefühl, Deutschland ist eines der letzten Paradiese. Wir verbunkern uns das am liebsten in einer permanenten Gegenwart, weil unser geliebtes Auenland wollen wir nicht gefährden. Und wir hatten lange Zeit so eine Haltung, dass all das, was anders ist, all die Krisen, all die Herausforderungen, all die Bedrohungen dieser Welt, all das, was mit der Zukunft verbunden war, das war gar nicht willkommen, sondern das wurde sozusagen ins Grauenland abgeschoben. Jetzt haben wir aber erlebt, das Grauenland ist mit der Krise ins Auenland eingebrochen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir können unser Leben ändern. Der Alltag ist auf den Kopf gestellt worden. Viele haben ihre Rituale geändert, sind digitaler geworden oder haben die analogen Freuden des Alltags wiederentdeckt. Und diese Erfahrung, dass wir was ändern können, dass wir nicht so festgefahren sind, wie wir befürchtet haben, die stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir jetzt auch was ändern können.
Die erschöpfte Gesellschaft, die Sie 2013 beschrieben haben, die hatte keine Muße und hatte daher im Grunde auch nie ernsthaft Zeit, über den Tod nachzudenken. Was glauben Sie, wie viele der 83 Millionen Deutschen in den vergangenen Monaten über den Tod nachgedacht haben?
Also der Tod ist ja ein Thema mit Corona, also ein Damoklesschwert, das über jedem kreist. Allerdings funktioniert der Alltag nur, indem wir uns selber zumindest partiell für unverwundbar halten. Und das hat mich überrascht in unseren tiefen Interviews. Ne, wenn wir mit jungen Leuten gesprochen hatten, die hatten dann das Gefühl, die alten Leute, die könnten vom Tod bedroht sein, aber mich betrifft es nicht. Während die älteren Semester betont haben, sie haben schon so viel durchgemacht und überstanden, ihnen wird Corona auch nichts anhaben.
Also eigentlich keinem. Den Jungen nicht, den Alten nicht.
Nein. Wobei wir auch schon, sagen wir mal, in früheren Senioren festgestellt hat, dass unser Verhältnis zum Tod hat sich gewandelt. Also gerade, sagen wir mal, die Senioren, die dieser Forever Young-Stimmung entstammen, die in den 68er, 70er Jahren sozialisiert worden sind, die haben im Grunde genommen diesen Tod gar nicht so als Realität aufgefasst, sondern die hängen diesem Bild an eines ewig vitalen und jungen Lebens. Und ich erinnere mich an einen 75-jährigen Senior, der im tiefen Interview mal sagte, alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich. Wenn der Tod aber als Bedrohung wahrgenommen wird, dann hat man zumindest die Hoffnung, dass man dieser Bedrohung entgehen kann, ihr begegnen kann. Und viele Menschen laufen sozusagen auf Trimpfaden dem Tod buchstäblich davon.
Wir kommen zu Ihrer ersten Musik. Beethovens Pathetik haben Sie sich gewünscht, aber Sie wollten unbedingt eine Fassung von Wilhelm Kempff. Wieso?
Ja, ich wollte die Fassung von Wilhelm Kempff, weil ich mit 14, 15 so mein Herz für die klassische Musik entdeckt habe und mir dann irgendwann so eine Kassette mit den sämtlichen Sonaten von Beethoven gespielt von Wilhelm Kempff gekauft habe. Also das ist eine Kindheits-, eine Jugenderinnerung. Ich hatte mir den zweiten Satz der Pathetik gewünscht, weil mein Vater hat Klavier gespielt, spielt auch heute noch Klavier und das ist einer seiner liebsten Stücke und immer, wenn ich nach Hause kam oder wenn mein Vater sich ans Klavier setzte, habe ich diesen zweiten Satz der Pathetik im Ohr, den er heute auch noch gerne spielt.
Das war der zweite Satz aus der Pathetik von Ludwig van Beethoven, interpretiert von Wilhelm Kempff. Und das war eine Kindheitserinnerung unseres heutigen Studiogastes, dem Psychologen Stefan Grünewald, heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Grünewald, 2013, da haben Sie das Buch von der erschöpften Gesellschaft veröffentlicht. War denn die Wirtschaftswundergesellschaft der Bundesrepublik 1960 nicht auch schon eine erschöpfte Gesellschaft im produktiven Hamsterrad? War das nicht immer schon so in Deutschland?
Also eine gewisse Emsigkeit war immer schon da. Aber dieses Momentum des Besinnungslosen, also ich habe ja in dem Buch auch beschrieben, wir haben sozusagen irgendwann auf der Entwicklungsstrecke so das Bild verloren, warum wir emsig sind, was wir überhaupt anstreben, welchem Sinn wir folgen. Und sag mal, dieser Sinnverlust war in 60er Jahren noch nicht da. Wir haben versucht, die Darbheit der Nachkriegsjahre zu kompensieren. Wir waren froh, dass wir über die Wirtschaftskraft wieder eine Position in Europa und in der Welt hatten. Das waren alles Sinnmomente. Aber wir sind darüber in eine Entwicklung geraten, wo die Menschen heute das Gefühl haben, sie sind so betriebsam, dass sie, wenn sie abends nach Hause fahren, nicht mehr genau wissen, was sie überhaupt betrieben haben. Sie wissen nur, es waren viele Meetings, es waren viele Mails, es waren viele Handreichungen, aber das fügt sich nicht mehr zu einem sinnvollen Ganzen. Und interessant war, sag mal, dieser Werkstolz, ist häufig nicht mehr da, weil der Arbeitstag so fragmentiert und formalisiert ist. Und an die Stelle dieses Werkstolz ist eine Art Erschöpfungsstolz geworden. Die Menschen sind abends dann froh auf den Grad ihrer Erschöpftheit, den sie sich angearbeitet haben. Die Erschöpfung wird zum Produktivitätsgradmesser und man hat das Gefühl, desto erschöpfter ich bin, desto erfolgreicher war mein Tag. Und das ist natürlich auf Dauer ungesund, wenn man sich immer quasi in die Erschöpfung reinreitet oder wenn in den Firmen so eine Verausgabungskonkurrenz stattfindet.
Mit welchem treffenden Adjektiv würden Sie denn die deutsche Gesellschaft jetzt im Sommer 2020 beschreiben, nach Corona oder mitten in Corona? Konsterniert, irritiert, ohnmächtig oder erwachend? Ist da eins davon dabei?
Die gelten alle diese Adjektive, aber ich hatte ja im letzten Jahr in meinem Buch geschrieben, wir sind eine aufgewühlte Gesellschaft. Durch den Lockdown sind wir in einen Einwühlungsprozess geraten. Das heißt, wir haben uns kollektiv eingewühlt, zu Hause sozusagen für Wochen eingerichtet. Mit den Öffnungsbewegungen, mit den Lockerungen sind wir in einem Auswühlungsprozess. Und in diesem Auswühlungsprozess werden jetzt all die Probleme, die vor Corona schon da waren, wie mit einem Brennglas quasi vergrößert, wirksam. Also wir merken jetzt, wir sind gar nicht so solidarisch, wie wir uns das zu Beginn der Corona-Krise erträumt haben, sondern Corona spreizt nochmal die Lebenswirklichkeit. Ich hatte das eben angedeutet, die einen sind im Entschleunigungsparadies, die anderen sind sozusagen in der Vorhölle. Wir merken Wertschätzungsprobleme, Orientierungskrisen, die vor Corona schon da sind, sind heute machtvoller denn je, wenn man sich nur anguckt, wie viele Menschen sozusagen jetzt den Gang oder die Flucht in die Verschwörungstheorie angetreten haben. Die Verschwörungstheorie ist ja ein Versuch, wieder einen festen Orientierungsgrund unter die Füße zu bekommen. Einer, der vielleicht nicht lange tragfähig ist, der aber zeigt, dass die großen Visionen, die großen politischen Erzählungen und Programmatiken fehlen, die das Leben stabilisieren können.
Ich finde, es hat ja eine ziemliche Zeit gedauert, bis sich der Fokus in den Talkshows von den Virologen auch auf die Psychologen und Soziologen erweitert hat. Also erst der Körper und erst dann die Seele. Ist das typisch deutsch?
Das war, glaube ich, in anderen Ländern genauso. Wir waren in einer akuten Bedrohungs- und Gefährdungslage. Kein Mensch wusste, welche Wucht, welches Ausmaß Corona haben wird. Und dann orientiert man sich natürlich erstmal an den Schutzmächten und das sind in diesem Fall die Ärzte und die Virologen.
Eine natürliche Reaktion.
Das ist eine vollkommen natürliche Reaktion und erst nachdem man merkte, es ist zwar eine ernstzunehmende Bedrohung, aber wir sind quasi jetzt nicht in Pestzeiten, wo die Hälfte der Bevölkerung dahingerafft wird, merkte man, dass mit Corona natürlich auch viele seelische Zumutungen zu tun haben. Und das war dann wieder ein Thema für die Psychologen.
Ja, aber wurde nicht viel zu spät über diese psychischen Folgen der Krise gesprochen, also über die Verzweiflung von Eltern, von den Einsamen, von den Menschen, die ihre Existenz verlieren? Und wurde nicht viel zu wenig über die Kinder, die nicht wussten, wie ihnen geschah, gesprochen und ziemlich tapfer waren dabei?
Ja, man hätte es früher, und ich bin ja, sag mal, in der Expertenkommission Corona vom Armin Laschet, das war ja schon, sag mal, als sie im März anrufen war, so ein Anliegen. Wir dürfen jetzt im Grunde genommen die Kinder nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, was das für einen Alltag bedeutet, was das auch für Menschen bedeutet, die Handicaps haben. Ich habe selber eine behinderte Tochter, die hat Down-Syndrom, die ist sehr stark aus der Kurve geflogen. Sie hat an einem Tag sowohl ihre Stelle in der Wäscherei in der Jugendherberge verloren wegen Corona, weil die Jugendherberge dicht machte. Dann musste sie die inklusive WG, die ich mitbegründet hatte, verlassen, weil die ganzen Mitbewohner zu ihren Eltern. Das heißt, all das, was ihrem Leben Halt, Struktur, Stabilität gegeben hat, war von einem Tag weg. Und sie war im Grunde genommen eine Zeit völlig orientierungslos und wir mussten sie stabilisieren. Mittlerweile geht es ihr wieder besser, aber so geht es vielen Behinderten, aber auch Nichtbehinderten. Und das ist so etwas, was natürlich so eine Gefährdungslage mitbringt und was genauso gemonitort werden muss wie die Gesundheitsfolgen oder die wirtschaftlichen Verwerfungen, die sich androhen.
Sie haben es gerade angedeutet, Sie gehören zum Expertenrat der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Sie leben in Nordrhein-Westfalen, in Köln. Armin Laschet hat Sie berufen. Wie läuft es ab in so einem Gremium? Was können Sie da bewirken als Psychologe?
Also das Spannende an dem Gremium ist ja, dass da zwar in dem 12-köpfigen Team ein Virologe dabei ist, aber auch Verfassungsrechtler, Ethikexperten, Philosophen, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler, Leute, die selber ein Unternehmen führen, die Frau Kleine von den katholischen Sozialverbänden, die gerade einen Blick hat auf die Behinderten, auf die Kinder, auf die gesellschaftlich Benachteiligten. Und das Ziel ist, wie können wir die Krise sozusagen steuern, ohne den gesundheitlichen Fokus aus dem Blick zu verlieren, aber unter Einbeziehung all der anderen Lebensbereiche, die durch Corona auch tangiert werden. Und es ist dann immer ein spannender Austausch, ein ständiger Perspektivwechsel, weil jeder aus seiner Profession seine Sicht der Dinge einbringt. Und Herr Laschet quasi als Moderator, ich habe ihn als jemand erlebt, der da auch sehr aufmerksam zuhört und viel mitschreibt und sich auch zum Nachdenken bringen lässt.
Was haben Sie denn von den Politikern gelernt? Waren Sie überrascht von der Politik, wie sie gehandelt hat?
Ich war anfangs, glaube ich, da ging es mir wie vielen Bürgern, überrascht, dass die Politik bereit war, im Grunde genommen zu sehr drakonischen Maßnahmen. Die Politik der letzten Jahrzehnte war ja eher so durch eine gewisse abwartende Haltung, durch ein Klein-Klein, durch ein ständiges Austarieren bestimmt. Das war für viele sicherlich eine neue Erfahrung. Auch jetzt, sagen wir, bei dem Konjunkturpaket, sagen wir, mit welchem Werf man Milliardenbeträge in die Hand nimmt. Das war überraschend. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Politiker überrascht waren. Gerade in der ersten Corona-Phase gab es ja eine große Sympathie für die Politik. Es gab Beliebtheitswerte, Vertrauenswerte, die viel stärker waren als in den Jahren davor. Ich habe aber auch gemerkt, beziehungsweise da hat sich eine Prognose auch von uns und Rheingold bestätigt, dass das nicht lange andauert. Das heißt, in der ersten Notphase rückten alle zusammen. Wir hatten einen beispiellosen Schulterschluss von Virologen, Medienschaffenden, Politikern und Bürgern. Und der mündete in dem kollektiven Bremsaktivismus. Aber in dem Moment, wo das Leben heruntergefahren war, waren wir auf einmal in einer polarisierenden Phase, wo die Zweifel laut wurden, wo sich viele fragten, ist das überhaupt angemessen, ist das untertrieben oder heillos übertrieben. Wir hatten auf einmal so polare Fronten, Jung gegen Alt, Gesundheit versus Wirtschaft, Staatsgläubige gegen Freiheitsgläubige und so weiter und so fort. Und diese Gemengelage ist natürlich politisch viel schwieriger zu moderieren.
Ja, was haben denn die Politiker von Ihnen gelernt?
Meine Aufgabe war und ist es ja immer wieder zu beschreiben, was passiert da gerade in der Bevölkerung. Also ich habe frühzeitig darauf hingewiesen, wenn wir aus diesem kollektiven Lockdown raustreten, was ja allgemein gewünscht war, dass wir nicht ein ganzes Land stilllegen, sondern dass wir partiell da, wo ein Infektionsherd auftritt, drakonisch und absichernd reagieren. Aber das führt natürlich dazu, dass auf einmal eine große Rivalität, Eifersüchteleien da sind. Warum dürfen die einen schon öffnen? Warum müssen wir jetzt, denken Sie an den Fall Gütersloh mit Tönnies, warum müssen wir jetzt wieder in den Lockdown, während der Rest des Landes in Urlaub fahren kann? Also das ist sehr, sehr schwer zu moderieren. Und ich habe auch frühzeitig darauf hingewiesen, passt auf, Corona ist doch kein kollektives Schicksal, sondern die einen erleben das als Mini-Sabbatical, die anderen als Existenzvernichtung.
Stefan Grünewald, heute zu Gast bei den Zwischentönen. Vielen Dank soweit. Eine Musik haben wir noch vor den Nachrichten und da haben Sie sich ausgesucht, Herr Grünewald, etwas von Astor Piazzolla. Warum?
Also ich glaube, so Lebenszeiten haben so unterschiedliche Stimmungsgrundierungen. Und ich weiß noch, als ich in einer Wohngemeinschaft hier in Köln studierte Psychologie, wohnte, war so Astor Piazzolla so die Musik, die mich, sag mal, durch die vielleicht eher wilde Zeit gebracht hat, die gleichzeitig, finde ich, sehr leidenschaftlich ist, aber auch immer so melancholische Momente des Innehaltens hat. Also diese Musik hat mich sehr stark berührt und dieses Adios Nonino ist eines meiner Lieblingsstücke von Astor Piazzolla.
Und da hören wir jetzt eine Fassung mit dem Meister himself live aus dem Central Park 1987 und dann geht's nach den Nachrichten weiter. Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Zwischentöne. Zu Gast im Deutschlandfunk ist heute der Psychologe Stefan Grünewald. Am Mikrofon ist Klaus Pilger. Und der hat die Freude, Ihnen ein schönes Stück anzusagen, das von Monty Python stammt, der Klassiker Always Look on the Bright Side of Life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Optimistisch, ironisch, skurril, very British, Monty Python. Was mögen Sie an diesem Song oder an dieser Truppe, Herr Grünewald?
Also das Leben des Brian gehörte auch zu Studentenzeiten zu einem meiner Lieblingsfilme.
Das war der Soundtrack dazu.
Das war der Soundtrack, das war die letzte Szene, wo sozusagen am Kreuz, also in dem Moment, wo es eigentlich nicht mehr geht, diese optimistische Haltung geäußert wird. Und also man pfeift sozusagen auf das Schicksal und das hat irgendwie was Zuversichtliches, aber auch für mich was Anrührendes.
Eine Haltung, die Sie teilen können?
Also zumindest eine Haltung, die ich vorbildlich finde. Ob ich sie einlösen kann, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, in diesen dunklen Momenten diese bejahende Kraft zu haben, finde ich schon klasse.
Vielleicht hat das auch etwas mit dem Rheinländer zu tun, aber über den reden wir später noch in dieser Sendung. Wir waren bei Corona und ein bisschen zu Corona würde ich schon von Ihnen noch wissen. Was hat Corona mit Ihnen persönlich gemacht? Was war da im Vordergrund? Angst oder Gelassenheit, Hoffnung, Entschleunigung, mehr Druck? Wie war es bei Ihnen?
Also Corona hatte für mich drei Ebenen. Ich glaube, die erste Ebene habe ich schon beschrieben, so am Schicksal meiner Tochter, die da sehr mitgenommen war, die dann bei uns wieder eingezogen ist. Und das hat auch viel Kraft, sagen wir mal, gefordert, sie wieder in den Alltag zu integrieren, zu stabilisieren. Zweite Ebene war, also ich hatte so Entschleunigungsmomente, hatte ich auch, weil ich habe früher vor Corona viele Vorträge gehalten, war viel auf Reisen und das fiel jetzt alles weg. Es war jetzt alles digital, ne, sehr verdichtet, aber das führte dazu, dass man und dass ich dann auch viel mehr Zeit zu Hause verbracht habe. Entschleunigend ja, aber wir haben auch beim Rheingold-Institut gemerkt, dass viele unserer Auftraggeber jetzt Budgetrestriktionen hatten, Projekte erstmal auf Eis gelegt worden sind. Das heißt, diese existenzielle Frage, wie geht es jetzt weiter, die überschattet quasi die Corona-Zeit bei mir auch wie bei vielen anderen und eine andere Auswirkung. Ich habe natürlich auch gemerkt, das hatten wir eben auch schon thematisiert, dass zumindest in den weiteren Phasen auch der psychologische Blick stärker gefordert war. Von daher war ich ganz anders in den Medien präsent, als ich es vorher war.
Es gab ja sehr unterschiedliche Stimmen, die sich zu den Einschränkungen der Freiheit geäußert haben. Mich hat die alte Frau beeindruckt, die sich mit 85 nicht im Altersheim einsperren lassen möchte und dies als Gefängnis ansieht, das sie nicht verdient habe. Was lernen wir über unsere Freiheit in dieser Krise, dass sie mehr Grenzen hat als gedacht?
Ja, also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die alle mehr oder weniger nachdenklich macht, zum Teil erschüttert, zum Teil sogar wütend macht, weil wir kommen ja aus einer Welt fast grenzenloser Freiheiten. Ne? Also wir konnten uns zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Flieger setzen und waren irgendwo in südlichen Staaten oder am Ende der Welt. Wir waren gerade durch das Smartphone in eine Entwicklung geraten, die habe ich immer als digitalen Absolutismus bezeichnet. Wir hatten auf einmal den magischen Zeigefinger. Wir konnten im Handstreich Reisen buchen, geschäftliche Transaktionen tätigen, Partner ertindern. Also viele Dinge, die vorher begrenzt, mühsam oder vergeblich waren, waren auf einmal möglich. Und dann kommt Corona und wir merken wieder unsere Begrenztheit, unsere Anfälligkeit. Eine ganze Nation kriegt im übertragenen Sinne Stubenarrest verordnet und das wird von den einen bereitwillig mitgetragen im Dienste der Gefahrenabwehr und andere fragen sich, was passiert da gerade mit uns und unserem Land?
Die Maske vorm Gesicht, ich kann den mimischen Ausdruck meines Gegenübers nicht mehr erkennen. Ich darf niemanden berühren. Ich muss allen aus dem Weg gehen. Wie lange hält eine Gesellschaft sowas aus?
Also man kann sich sicherlich dran gewöhnen, wobei dieser befremdliche Akt im Moment andauert. Also die Maske ist sowas wie ein Mahnmal, das uns zeigt, es ist noch nicht die alte Normalität wieder da. Und die Maske in ihrer Filterfunktion sorgt dafür, dass alles nicht nur befremdlich, sondern auch abgedämpft wird. Und wir haben nicht mehr diese Unmittelbarkeit im Leben, zumindest im öffentlichen Leben, wenn wir im Restaurant, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen, sondern das ist immer sehr distanziert, das ist immer sehr abgebremst. Und die Maske konterkariert mitunter auch die Absicht. Sie wird ja nicht zum Eigen-, sondern zum Fremdschutz getragen. Aber der Maskenträger wirkt auf uns gar nicht nett und fürsorglich, sondern latent aggressiv, weil die Maske früher quasi das Privileg von Bankräubern oder bissigen Hunden war. Und das verstört natürlich auch im sozialen Umgang. Und ich glaube oder hoffe, dass wir irgendwann wieder in eine Zeit zurückkehren, wo die Maske obsolet wird. Jetzt ist sie vielleicht hin und wieder nochmal ein wichtiger Hinweis, gebt Acht, es ist noch nicht alles normal.
Manche sagen ja auch, so eine Corona-Krise ist doch eigentlich geradezu lächerlich zu Kriegserfahrungen und Entbehrungen. Ist das so?
Also ich glaube, wir merken an der Corona-Krise einen ungeheuren Kulturfortschritt. Also im letzten Jahrhundert wurden Abermillionen Menschen sozusagen an den Fronten geopfert für Ideen, die wahnmäßig waren oder gar nicht mehr nachvollzogen worden. Und ich sehe es schon als Fortschritt, dass man sagt, okay, wir sind bereit, sagen wir, Wirtschaft und Alltagsleben in einem nie gekannten Maße runterzuschrauben, um uns und unsere Bevölkerung und vor allen Dingen die alten Menschen zu schützen. Ich weiß nicht, ob es das in dem Maße in der Kulturentwicklung schon gegeben hat. Also pointiert gesagt, während wir im letzten Jahrhundert die Menschen noch an die Front geschickt haben, schicken wir sie heute ins Homeoffice. Und das hat sicherlich eine andere Qualität.
Ja, wird es jetzt eine Renaissance des Kraftprotz-Politikers à la Söder geben, also so als neuer Gerhard Schröder? Ist das jetzt die natürliche Folge einer solchen Krise?
Also es ist natürlich eine Gefahr, die vor der Krise schon da war. Also in dem Maße, wo die Menschen die Orientierung verlieren, in dem Maße, wo sie keine politisch-programmatische Beheimatung mehr finden, wächst die Faszination von Führungsgestalten, die einfache Rezepte offerieren, die à la Trump oder zum Teil Putin, mitunter sogar Erdogan sagen, wir regieren jetzt durch und wir schaffen jetzt in Rekordzeit die Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Das ist aber so ein bisschen auch so die Erlösung von der Komplexität des Daseins und die Hoffnung, dass es eine einfache und klare Wirkmacht gibt. Und angesichts einer gesundheitlichen Bedrohung können diese Tendenzen natürlich wieder verstärkt werden.
Die Bundesländer haben ja keineswegs alle an einem Strang gezogen. Es gab immer wieder und gibt Abweichungen vom Konsens. Und verunsichert das oder ist das nicht eher ein Beleg für die Stärke des deutschen Föderalismus?
Beides.
Beides.
Also es zeigt, dass wir Widersprüche austarieren müssen. Es zeigt auch, dass Deutschland ganz andere Gegebenheiten hat und in bestimmten Bundesländern grassiert das Virus ganz anders als in anderen. Und von daher ist es natürlich sinnvoll und maßvoll, das auszusteuern. Aber es irritiert auch, weil wir uns nicht mehr im Gleichbehandlungsgebot wähnen, sondern uns immer fragen, wieso hat der andere jetzt Vorrechte, die wir nicht haben. Das heißt, die Geschwisterrivalität wird auch geschürt. Und das ist natürlich ein Nährboden für allerhand Ressentiments.
Und für Diskussion natürlich.
Und für Diskussion.
Die ja die Demokratie braucht. Sie haben in einem Interview vor ein paar Monaten mal angekündigt, dass Sie noch mal Camus Die Pest lesen wollten. Haben Sie das getan?
Ich bin dabei. Ich
ja?
habe diese Ankündigung erst Wochen später Folge geleistet. Wir waren über Pfingsten
ja.
auf einem ersten kleinen Urlaub auf der Insel Baltrum und da habe ich Die Pest eingepackt
ja.
und bin jetzt aber auch fast durch.
Ja, und ist Ihnen was wie Schuppen von den Augen gefallen? Haben Sie Parallelen gesehen?
Es gibt ein paar Parallelen. Anfangs, ne, wenn die Gefahr verharmlost wird, aber dann gibt es auch Unterschiede, weil da jetzt eine Kleinstadt komplett abgeriegelt wird und es setzt ein fürchterliches Massensterben und eine Abstumpfung der Bevölkerung vor. Man weiß am Ende nicht mehr, wie man die Toten beerdigen soll. Ne? Gleichzeitig bleibt aber so ein menschlicher Kern doch spürbar und das hat dann auch wieder was Tröstliches und was Anrührendes. Aber es zeigt auch, dass es uns nicht so schlimm erwischt hat, wie wir vielleicht im Anfang befürchtet haben.
Ja. Jetzt machen wir eine musikalische Pause nach diesem großen Corona-Block. Und wie könnte das besser sein als mit Robert Schumann und der Frühlingsnacht, die Sie sich gewünscht haben? Und Sie wollten da unbedingt Dietrich Fischer-Dieskau.
Also es gibt verschiedene Versionen dieses Liedes und ich habe eine innige Beziehung zu dem Lied. Ich habe im Vorfeld meiner Hochzeit eine Hochzeitsplanerin kennengelernt, die Gesangslehrerin war. Und mit der habe ich quasi als Überraschungsmoment für unsere Trauungszeremonie dieses Liebeslied sozusagen einstudiert. Und während der Trauungszeremonie, die im Freien vor vielen, vielen Freunden und Bekannten stattfindet, habe ich wirklich meine Frau damit überrascht. Meine Frau war sehr gerührt. Alle Gästen bewunderten meinen Mut, quasi bei der Gesangsqualität das überhaupt zu riskieren. Aber ich glaube, der gute Wille zählte. Und dieses Lied erinnert mich immer, sagen wir mal, an diesen Liebesmoment und an meine Frau, meine große Liebe sozusagen.
Eine tolle Geschichte. Hier ist Dietrich Fischer-Dieskau mit der Frühlingsnacht von Robert Schumann mit dem Text von Josef von Eichendorff. Nicht zu vergessen, eine Aufnahme vom RIAS von 1951.
Möchte weinen, ist mir's doch, als könnt ich sein. Alte Wunder wieder scheinen mit dem Mondesglanz heran.
Die Frühlingsnacht, interpretiert von Dietrich Fischer-Dieskau, aber unser heutiger Studiogast Stefan Grünewald hat das bestimmt auch damals ganz toll hinbekommen. Jetzt, Herr Grünewald, kommt ein Zitat von Ihnen über Ihre Marktanalysefirma mit Namen Rheingold. Den Namen haben Sie schon öfter mal erwähnt. Das ist der Name Ihrer Firma. Unser Produkt ist das tiefe Wissen über die aktuelle Befindlichkeit der Menschen im Land. Aber zunächst mal die Frage dazu, wieso eigentlich Rheingold?
Also wir hießen in der Anfangszeit erst Grünewald und Lönnecker, das war der Partner, mit dem ich das Institut gegründet hatte, dann IFM, das war aber so ein formalistischer Name, Institut für Markt- und Medienanalysen, und das führte häufig zu Verwechslungen. Und dann haben wir uns gefragt, was tun wir eigentlich und wie können wir uns einen Namen geben? Und einer meiner Partner, der Heinz Grüne, hatte dann die Idee mit Rheingold, weil Rheingold eigentlich einen doppelten Sinn hat. Rheingold sagt, das Gold, sprich die Erkenntnis, die ist nicht an der Oberfläche, sondern die liegt in der Tiefe. Und wir müssen tiefenpsychologisch herabsteigen, um die Erkenntnisschätze zu heben. Das heißt, Rheingold war dadurch ein gut merkbarer Name, der aber auch die Eigenart unseres Tuns spiegelte.
Sehr schöne Erklärung, der Schatz der Nibelungen auf dem Grund des Flusses, den keiner gefunden hat, und Sie suchen ihn mit Ihrer Firma. Also das tiefe Wissen der Menschen, das ist Ihr Produkt, und da sind wir bei Ihrer Methodik, den tiefen Interviews. Und ehe Sie konkret erklären können, wie das abläuft, sollten wir vielleicht über die Grundlage des Ganzen sprechen. Sie haben beim Kölner Psychologieprofessor Wilhelm Salber studiert und der hat die psychologische Morphologie entwickelt. In der Biologie ist die Morphologie ja die Lehre von der Form und der Struktur der Organismen. Was ist es in der Psychologie?
Ja, es ist die Lehre von den Gestalten und ihren Verwandlungen. Das heißt, der Professor Salber hat eine eigene psychologische Gegenstandsbildung entwickelt, die von den Phänomenen ausgeht, die wir in der Wirklichkeit vorfinden und beschreiben können. Und die Beschreibung versucht, den geheimen Sinn, die Logik dieser Entwicklungen, dieser Verwandlungen, in denen wir uns immer wieder bewegen, herauszuheben, dingfest zu machen. Also Professor Salber ist, sagen wir, in meinem Leben eine der ganz wichtigen Figuren, weil er war nicht nur einer der letzten Universalgelehrten, bei dem ich 7 Jahre studiert habe. Er hatte noch als Psychologe sozusagen die Demut zu sagen, ich muss mich als Psychologe selber auch hinterfragen und auf die Couch legen. Und er hat sich dann bei Anna Freud, bei der Tochter von Sigmund Freud, immer in den Semesterferien ist er nach London oder in den Urlaubsort an der britischen Küste gefahren und hat sich dann von ihr sozusagen beraten und behandeln lassen. Ich hatte noch das Glück, in meinem Studium den Enkel, den Ernest Freud, kennenzulernen, bei ihm ein kleines Praktikum zu machen. Und das ist sicherlich einer der Wurzeln der morphologischen Psychologie, nicht nur die Gestaltpsychologie, nicht nur Goethes Morphologie und die Phänomenologie, sondern auch die Psychoanalyse, die davon ausgeht, dass vieles von dem, was wir tun, zwar einen Sinn hat, aber dieser Sinn ist uns nicht immer bewusst.
Ah ja, also um diese Strukturen zu verstehen und zu analysieren, brauchen Sie die tiefen Interviews. Können Sie mal eins mit mir machen gerade?
Dafür bräuchten wir 2 Stunden Zeit.
Oh, gut.
Und also, die erste und wichtigste Frage beim tiefen Interview ist, was fällt Ihnen jetzt zu einem bestimmten Thema ein? Das heißt, das Tiefeninterview ist nicht wie ein Fragebogen standardisiert. Es gibt ein Erkenntnisinteresse, aber es ist wichtig, einen Raum zu eröffnen, wo eine Atmosphäre herrscht, wo der Mensch das Gefühl hat, hier kann er alles zum Ausdruck bringen, sei es auch noch so verquer, sei es auch noch so peinlich. Und die Aufgabe des Psychologen ist immer wieder, den Gesprächspartner zu animieren, das nochmal zu beschreiben. Wir neigen ja manchmal zu Rationalisierungen, zu Plattitüden. Wir haben unsere Erklärungsmuster im Hintergrund. Aber das Tiefeninterview gleicht einer Forschungsreise, wo man sich systematisch selber auf die Schliche kommt. Und nach einem 2-stündigen Prozess, wenn er gut verläuft, hat man als Mensch, als Verbraucher, als Zuschauer, als Wähler das Gefühl, sich und sein Verhalten aber ganz anders verstanden zu haben.
Machen Sie doch mal ein Beispiel, ein praktisches Beispiel, zu welchem Thema Sie gerade interviewen.
Also wir haben jetzt vor einiger Zeit eine Studie gemacht, wie die Leute waschen und wie die mit Waschmitteln umgehen. Und da denkt man natürlich beim Waschmittel, da geht es jetzt erstmal nur um Reinheit und strahlende Kraft. Aber Ich glaube, wenn man sich mit dem Waschen beschäftigt, muss man sich auch mit der Psychologie des Flecks beschäftigen. Flecken sind immer Hinweise auf Sünden, auf Verfehlungen. Hm. Also der Schweißfleck zeigt, ich war zu aggressiv. Der Blutfleck zeigt, ich war zu rachsüchtig. Der Knutschfleck zeigt, ich war zu lüstern.
Aber den kann man im Waschmittel noch nicht wegkriegen.
Genau, und das ist wieder das Problem. Wir sehen unsere Flecken und wir wollen quasi die Wäsche waschen. Wir wollen aber uns nicht nur von der Schmutzansammlung befreien, sondern auch von der dahinterliegenden Schuld. Von unserer Gier, von unserer Geilheit, von unserer Rachsucht, von unserer Aggressivität. Und da sind wir bei der Psychologie der Waschmittel, dass die halt nicht nur sauber, sondern auch rein waschen sollen. Und dann versteht man vielleicht das ein oder andere Markenbild. Es gibt, glaube ich, im Universum der Waschmittel gibt es so unterschiedliche Hierarchieebenen. Es gibt so die Gottheiten wie Persil und Ajax, den traut man auch zu, uns von den Versündigungen, die dahinter liegen, zu befreien. Zwar auf eine profane, aber dennoch auf eine nachdrückliche Art. Und es gibt so Halbgottheiten wie den weißen Riesen. Aber diese Halbgottheiten, die garantieren zumindest, dass sie den Fleck entfernen. Ob sie uns auch läutern und von der Schuld befreien, ist dann dahingestellt.
Sie und Ihr Kollegium machen mehrere tausend Tiefeninterviews in einem Jahr. Sie müssen ja unglaublich viele Mitarbeiter haben und noch viel mehr Probanden. Wo kommen die alle her?
Also wir sind eine Mannschaft von 50 Menschen, viele Psychologen und dann haben wir nochmal 60, 70 freie Mitarbeiter. Das sind auch durchweg Diplompsychologen, die für uns die Explorationen machen. Die Menschen, die wir befragen, sind ja Zuschauer, Wähler, Verbraucher, Alltagsbürger. Die gibt es natürlich, da gibt es 80 Millionen und das ist immer eine Frage, wenn wir uns mit einem Auftraggeber zusammensetzen, wen brauchen wir? Wir machen ja keine repräsentative Stichproben, sondern wir legen in der Regel 30, 40 Menschen sinnbildlich 2 Stunden auf die Psychologen-Couch und machen die tiefen Interviews. Und da gibt es dann sogenannte Feldinstitute, die uns bei der Suche nach geeigneten Probanden helfen, weil ad hoc hat ja keiner Zeit für ein 2-stündiges Tiefeninterview. Das muss in der Regel eine Woche oder 2 terminiert werden vorher.
Ehe wir weiter über Ihre Kunden auch reden und was die von Ihrer Arbeit haben, hören wir nochmal Musik. Sie sind ein Klassik-Fan und haben sich etwas von Gustav Mahler gewünscht, das Purgatorio aus der 10. Sinfonie. Wir haben es hier in einer Interpretation mit den Wiener Philharmonikern unter Daniel Hardung. Das Purgatorio aus Gustav Mahlers 10. Sinfonie. Gewünscht hat sich das Stefan Grünewald, der Psychologe, der heute zu Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Grünewald, spielen Sie selbst auch ein Instrument?
Also ich habe Klavier gelernt in meiner Jugend, hatte eine ganz alte Klavierin, die war damals schon fast 80 Jahre. Und
streng?
Nein, die war gar nicht streng, also, sondern hatte sehr viel Verständnis für mich. Ich habe zu Beginn der Stunde immer mit ihr ein Eierlikör getrunken, obwohl ich erst 12, 13 war. Damit wollte sie mich etwas lockerer machen, aber ich habe nie viel geübt. Aber sie hat in mir so eine romantische Seele entdeckt, die ich, glaube ich, spielerisch nie umgesetzt habe. Aber mich hat Musik immer sehr gerührt. Und da bin ich dann auch zum Mahler gekommen. Das ist sicherlich auch eines der initiierenden Erlebnisse in meiner Jugend. Ich weiß noch, ich konnte irgendwann abends nicht einschlafen, hatte so einen großen Radiokasten, habe da, ich glaube, WDR3 gehört und dann wurde so um Mitternacht Mahlers Erste gespielt. Das war meine erste Berührung mit Mahler und das hat mich total elektrisiert, eine ganz andere Welt mit ungeheuren Schicksalsaufwallungen, mit Zusammenbrüchen, mit Hoffnungselegien. Also das war eine Musik, die mich in einer ganz anderen Weise angesprochen hatte als vorher die klassische Musik. Und ich bin also bis heute so ein glühender Mahler-Verehrer. Nur ist es sehr, sehr schwierig, sagen wir mal, in so einer kurzen Sendung ein Stück von Mahler. Die meisten Sinfonien dauern ja 1,5 Stunden und die meisten Sätze dauern 20 Minuten oder länger. Dieses Purgatorio, das wir gerade gehört haben, ist für mich sowas wie eine geläuterte Essenz des Mahlerskosmos. Also es ist irgendwie lapidar, aber man spürt auch im Grunde genommen so das fragende Suchen nach einem Sinn und man hört am Ende auch wieder so die dröhnende Stimme des Schicksals. Also da ist viel drin in diesem kleinen Purgatorio.
Und man spürt Ihre Begeisterung. Stefan Grünewald, Ihre Kunden beim Rheingold-Institut, jetzt kommen wir aus dem Purgatorium wieder zurück in Ihre Firma, das sind oder waren zum Beispiel Coca-Cola, Lindt, Unilever, die Deutsche Telekom, VW, die Allianz. Machen Sie mal ein Beispiel für eine Fragestellung in den tiefen Interviews und welchen Nutzen eine Firma daraus ziehen kann.
Also wir arbeiten seit mehr als 25 Jahren für den Grünen Frosch. Und als wir so die erste Studie für den Frosch gemacht haben, haben wir festgestellt, die Leute putzen nicht nur, weil sie eine saubere Wohnung haben, sondern weil sie klare Verhältnisse herstellen wollen. Also putzen ist manchmal ein Verlagerungsangebot. Es gelingt uns zu Hause nicht rein, dicht zu machen. Das können wir dann in den privaten Bodenoffensiven machen, die wir zu Hause veranstalten. Und eine unserer zentralen Erkenntnisse war, Putzen lebt nicht nur vom sauberen Endergebnis, sondern von dem Prozess, ne, von dem Häuschen Kleinkrieg, von dem Häuschen Karneval, den ich veranstalte. Und wir haben damals Frosch gesagt, hör mal, ihr seid nicht nur erfolgreich, weil ihr die Umwelt sauber macht, sondern ihr entdramatisiert den Putzprozess. Also die Leute, die mit General putzen, haben auch das Gefühl, sie müssen generalstabsmäßig zu Werke gehen. Sie müssen quasi schweißtreibend sich die Knie aufschürfen beim Putzen.
Und jetzt kommt der nette Frosch.
Und jetzt kommt der Frosch und sagt, das geht alles viel beschaulicher. Das hängt auch ein bisschen mit der grünen Kröte zusammen, dem Wappentier. Ihre Heimat ist der Tümpel. Und Frosch sagt, eigentlich eine gewisse Modrigkeit gehört zum Wohnumfeld hinzu. Es muss nicht alles klinisch rein sein. Natürlichkeit heißt auch, dass kleine Schmutzansammlungen durchaus dazugehören können. Und das entspannt das Putzen. Und derjenige, der mit Frosch putzt, hat da so das beruhigende Gefühl, auch wenn er nicht die Wohnung akribisch sauber macht, er macht so zumindest die Umwelt sauber. Und das ist ja schon mal die halbe Miete.
Und vielleicht ist sogar noch mal ein Prinz in dem Frosch versteckt. Kommt auch noch dazu. Früher, da gab es Wahrsager und Hellseher. Heute gibt es Psychologen und Meinungsforscher. Was sagen Sie Leuten, die Ihnen so kommen?
Also ich glaube, der Psychologe ersetzt nicht nur den Wahrsager oder Hellseher. Natürlich beschäftigt unsere Kunden auch die Frage, wie wird die Zukunft? Aber ich glaube, die Psychologen haben ein bisschen auch die Seelsorger ersetzt, weil wir in einer wirren Welt leben. Wir sind getrieben von Widersprüchen. Wir haben manchmal das Gefühl, uns selbst nicht zu verstehen und mitunter auch selbst nicht trauen zu können. Und an der Stelle schafft ein Psychologe vielleicht Klarheit, Orientierung, hier und da auch Entlastung, weil es ist dann wirklich tröstlich, dass andere mit den gleichen Widersprüchen kämpfen, dass die Abgründe, in die man manchmal blickt, kein Einzelschicksal sind, sondern kollektive Abgründe. Ich glaube, Psychologen versöhnen uns nochmal mit dieser tragikomischen Logik, die in unserem Seelenleben obwaltet.
Wahrsager, um auf die zu kommen, die irren sich bisweilen, aber sie irren sich ja auch mal. Ihre Voraussage für die Bundestagswahl war ganz eindeutig, Koalition Angela Merkel mit Christian Lindner war voll daneben.
Ja, ich muss ja sagen, wir haben bei den letzten 4 Bundestagswahlen 4-mal eine Prognose gemacht. Wir sagen 3-mal näher am Endergebnis als die Demoskopen. Und bei der letzten Bundestagswahl waren wir, glaube ich, die Einzigen, die auch erkannt haben, dass die AfD weit über 10% kommen wird. Und wir haben auch das Erstarken der FDP gesehen, dass das numerisch nicht gereicht hat, lag ja nicht nur am Wählerwindeln, sondern auch an den Verhandlungen, die nachher gescheitert sind. Und da ist natürlich dann manchmal ein menschlicher Faktor, der in den Politikern begründet ist, den wir in unseren Wahlanalysen so gar nicht vorhersehen konnten.
Wie viel manipuliert der Psychologe eigentlich in seinem Privatleben in der Familie?
Also ich glaube, die Psychologen machen das in einem gleichen Maße wie andere. Also ich bin ja als Privatmensch nicht psychologisch unterwegs. Also das Privatleben würde ja keinen Spaß machen, wenn ich alles analysieren, hinterfragen würde.
Und Ihre Frau ist auch Psychologin?
Das kommt erschwerend hinzu. Also meine
Unentschieden.
Kinder haben es da nicht einfach, weil sie quasi von Psychologen großgezogen werden. Ja.
Sie haben ja von Ihrem Institut auch eine zweite Dependance in San Francisco. Warum eigentlich? Wollen Sie nah am Silicon Valley sein oder wollen die Amerikaner an den deutschen Kunden sein?
Nein, wir arbeiten international. Wir haben ja auch eine Dependance in Shanghai. Das heißt, knapp die Hälfte unserer Forschung ist nicht auf Deutschland begrenzt, sondern europäisch oder weltweit. Und da die Amerikaner und die chinesische Kultur ganz anders funktioniert, ist es wichtig, auch vor Ort zu sein, um zu verstehen, was da passiert.
In einem Interview, da haben Sie einmal erzählt, dass Sie als Kind heimlich unterm Kaffeetisch die Mutter mit ihren Freundinnen beim Kaffeeklatsch belauscht hätten. Ein neugieriges Kind, aber was hat Sie an dem Frauenklatsch interessiert?
Also, ich glaube, das war so die Geburtsstunde meiner psychologischen Berufung, weil ich da unterm Kaffeetisch in den Klatschgeschichten, es geht ja da immer um Beziehungsdramen, um Erziehungsfragen, um Eifersüchteleien, um die Frage, wie man sich präsentiert und darstellt. Und das fand ich immer schon interessant, dazu zu hören und mir da einen Reim drauf zu machen, was da gerade abgeht.
Also im Grunde war das ein Mikrokosmos für das, was Sie heute machen.
Ja.
Kann man sagen. Sie wurden 1960 in Mönchengladbach geboren und sind seitdem nicht weit gekommen, zumindest räumlich. Sie gingen 1979 zum Studium ins 50 Kilometer entfernte Köln und blieben da bis heute. Sind Sie ein Lokalpatriot?
Nein, das war eigentlich ein Zufall, dass ich nach Köln gekommen bin. Ich hatte damals eine Freundin, die in Kiel Sport studierte und das waren immer 550 Kilometer am Wochenende, wenn man sie sehen wollte. Und als ich dann mit meinem Zivildienst fertig war, habe ich mir mit meiner Freundin geschworen, wir suchen uns jetzt einen gemeinsamen Studienort und das war dann halt Köln. Dass das am Ende für mich ein biografischer Glücksfall war, weil ich auf den Professor Salber traf, den wir eben schon besprochen und beschrieben haben. Da bin ich heute noch glücklich, aber das war damals gar nicht intendiert.
Trotzdem haben Sie sich ein Lied gewünscht, was ja nun sehr nach Lokalpatriot und Lokalbegeisterung klingt. Das ist Heimweh nach Köln von Willy Ostermann von 1936, ganz alter Schinken. Warum dieses Lied?
Also ich lebe seit 1980 in Köln und habe mittlerweile, das ist meine zweite Heimat, ich komme ja vom Niederrhein, also ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Ich schätze den Ostermann und seine Gesänge, aber gerade Heimweh nach Köln zeigt so diese Unzerstörbarkeit der Menschensehnsucht, also diese Hoffnung, dass wir bei all unseren Irrungen und Wirrungen wieder irgendwo zurückkehren können, wo wir uns geborgen und gewertschätzt fühlen. Und ich glaube, dieses Köln-Gefühl, das beschreiben ja viele, die aus der Fremde, aus dem Urlaub wieder zurückkehren und dann die Zipfen des Doms sehen und dann wird ihnen ganz warm ums Herz. Und ich glaube, dieses Gefühl, beheimatet zu sein, wieder angekommen zu sein, das beschreibt oder das besingt dieses Lied wunderbar.
Am Ring bin ich geboren, ich han nun dat Lied mir im Sinn. Mein Muttersprach noch nicht verloren, dat is jetzt, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an mein Heimat denke, und sind dort so für mir stand. möcht ich dir recht, ob Heimann schwenke.
Den richtigen Kölnern, den ist jetzt längst eine Gänsehaut auf dem Rücken entstanden. Stefan Grünewald hat sich dieses Lied gewünscht von Willi Ostermann aus dem Jahr 1936. Herr Grünewald, Sie haben auch ein Büchlein geschrieben, das heißt Köln auf der Couch. Und Sie bringen die dortige Mentalität auf den Nenner Kaffeebude und Metropole. Also Größe und Gemütlichkeit, beides will der Kölner, also einen sowohl als auch. Sind Sie auch so?
Ja, ich glaube, das ist ein menschlicher Grundkonflikt, der in Köln virtuos ausgetragen wird. Also einerseits streben wir, sagen wir mal, nach Bedeutung, nach Größe. Das versuche ich mit diesen Metropolen. Also ne, Köln will die Millionenstadt sein, die Stadt der Kunst, die Stadt des Karnevals, die Stadt der Medien. Aber Größe bedeutet normalerweise, dass man der Gemütlichkeit abschwören muss. Und der Clou, sag mal, der Kölner Lebensart ist, dass man Größe und Gemütlichkeit unter einen Hut kriegen will. Die Kaffeebude ist ja Sinnbild für ein Leben, wo wir gut versorgt werden, wo das Kölsch strömt, wo wir uns gut unterhalten, wo Wein, Weib und Gesang sozusagen immer präsent sind. Und eigentlich stellt uns das Leben immer vor die Frage, ne, wollen wir der Gemütlichkeit abschwören und der Größe hinterherrennen oder verzichten wir auf die Größe und richten uns in Gemütlichkeit ein. Die Kölner Lösung ist eine Schunkellösung, die sagt, beides ist irgendwie möglich. Wir müssen im Grunde genommen nur unseren Größenanspruch vertagen. Wir müssen auf ein ewiges Werden setzen. Ne, dann können wir möglichst lange sozusagen uns gemütlich einrichten, haben aber den Größenanspruch sozusagen ständig in der Hinterhand.
Ist das eine besonders clevere, lebenstüchtige Haltung, die die Kölner da entwickelt haben? Das hört sich ja so ein bisschen lau an.
Ja, also ich glaube, ich habe in meinem Büchlein diese ganze Virtuosität, die da drin steckt, beschrieben. Ich glaube, wir können wirklich von einer Lebenskunst aussehen, weil es gibt auch sowas wie eine gekonnte Unentschiedenheit. Also wir müssen uns nicht für eine oder die andere Seite entscheiden. Das führt auch zu einer Toleranz oder zu einer Kompromissbereitschaft, wenn man Gegensätze sozusagen nebeneinander stehen lässt.
Sie haben es mal teilnehmende Wohlgefälligkeit genannt in Ihrem Buch. Also ja, schuldlos sein, aber nicht schmerzlos, so haben Sie es ausgedrückt.
Genau, also ich beziehe mich da auf eine Passage, die ich damals erlebt habe, als ich aus einem Schweizurlaub zurückkam. Und die Schweizer sind ja sehr regeltreu und haben zum Teil so eine Hausmeistermentalität. Und jetzt fuhr ich in Köln Taxi und wir standen an der Ampel und wir sahen einen jungen Mann, der ein öffentlich verklebtes Plakat abriss. Das hätte in der Schweiz direkt quasi zum Einschreiten des Taxifahrers geführt. Der Kölner Taxifahrer guckte sich das an, nickte und sagte, der ist sich daher am Afriese. Und damit war er doch gut.
Okay. Ist Köln von der Mentalität her wirklich die, wie man so sagt, nördlichste Stadt Italiens?
Also ich glaube, diese Lebensfreude, diese Bereitschaft zu feiern, gemeinsam was zu unternehmen. Also ich glaube, die Kölner haben sich so im positiven Sinne in einer erwachsenen Kultur eine kindliche Seele bewahrt. Und Köln ist ja auch eine Mutterstadt und die Mutterstadt verspricht, ne, ihr seid gut umsorgt, aber aus euch kann auch was werden. Ne? Aber lasst euch Zeit damit. Und Köln hat so ein Fluidum, man kann sagen, die Kölner feiern eigentlich 200 Mal im Jahr so Kindergeburtstag, wo auch alle mitfeiern wollen und wo auch eine ungeheure Lebendigkeit da ist. Ja. Wir haben jetzt in der aktuellen Studie nochmal festgestellt, ich glaube, den Kölner setzt Corona auch noch mal in einem ganz anderen Maße zu, als vielleicht jemandem, der in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Weil Corona und Colonia sind Antipoden. Ne? Das eine ist im Grunde genommen die Abstandsregel, die Distanziertheit. Colonia ist aber im Grunde genommen schunkelige Nähe, ist Exaltiertheit, ist Lebensfreude. Gemeinsam ist sozusagen die Maske, aber in Köln hat die Maske nur 6 Tage ihr Bleiberecht.
Den Karneval, den beschreibt in Ihrem Buch ein rheinischer Psychologenkollege, der Karneval sei im Grunde so wie das Dasein im Mutterleib, Trinken, Schunkeln, Wärme, Herzschlagrhythmen. Also Karneval ist eigentlich so wie wieder Embryo sein.
Genau, das war der Hermann Josef Berg, der leider viel zu früh verstorben ist. Ja, Karneval belebt sozusagen dieses Plazenta-Gefühl nochmal. Wir sind umpulst und gut versorgt.
Bei Köln, da ist die erste Assoziation der Dom, dann der Karneval. Bei Mönchengladbach ist die erste Assoziation leider nicht das schöne Abteiwerkmuseum, sondern der Fußballclub Borussia Mönchengladbach. Und Sie sind ein großer Fan.
Ich bin ein großer Fan und eigentlich war es auch ein Zufall. Also meine Eltern waren früher, zumindest heute ist das anders, gar nicht so Fußball interessiert. Aber irgendwann hat mein Vater dann von einem Freund zwei Karten geschenkt bekommen und hat mich dann mitgenommen. Und das war 3 Tage nach dem legendären 7:1, das Gladbach 1970 gegen Mailand gefeiert hatte. Und 3 Tage nach diesem legendären 7:1 haben wir Schalke 04 7:0 geschlagen. Und ich war zum ersten Mal im Stadion und kriegte die Begeisterung mit. Und seitdem bin ich infiziert.
Wie kann man als Gladbach-Fan seit 40 Jahren mitten in Köln wohnen?
Ach, das geht. Also die Liebe zur Stadt heißt ja nicht, dass die Treue zum Verein aufgegeben wird. Und ich bin auch ganz froh, alle meine 4 Kinder sind Gladbach-Fans. Das ist ein Wochenendritual, dass wir zusammen ins Stadion fahren oder dass wir uns bei Sky dann auch live die Spiele gemeinsam ansehen.
Im Vorgespräch, da haben Sie mir gesagt, dass wir nicht zu früh in dieser Sendung über Ihr Fantum für die Borussia sprechen sollen, weil dann manch einer sie vielleicht nicht mehr mögen könnte. Ist Fußball so ernst?
Nein, ich glaube, Fußball ist so eine moderne Konfession und also auch eine ideelle Verankerung. Und ich hatte, glaube ich, gesagt, dieses Lied, was, glaube ich, gleich noch kommt,
muss
ich
am
Anfang setzen, weil das ist sehr speziell.
Die Hymne auf Borussia Mönchengladbach.
Das ist Ausdruck meiner Fanseele und das nehmen wir vielleicht als Abschluss.
Kommen wir zum Schluss dieser Sendung nochmal zu ernsteren Themen. In einem Ihrer Bücher haben Sie etwas gefordert. Sie haben nämlich, oder Sie haben sich etwas gewünscht. Sie haben sich einen neuen Generationenkonflikt gewünscht. Und jetzt haben wir seit einiger Zeit Fridays for Future. Wir haben Greta und Co. Sind Sie zufrieden?
Teils, teils. Also ich bin für den Generationskonflikt, aber ich bin auch für eine neue Streitkultur, weil der Streit und der Konflikt sind der Motor gesellschaftlicher Entwicklung. Und das, was wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, war im Grunde genommen die Erosion dieser Konflikte. Wir hatten eine erwachsene Kultur, die im Jugendwahn war. Wir hatten im Grunde genommen politische Parteien, die in der großen Koalition sehr einig waren. Durch, sag mal, diese Konflikt- und Streitarmut haben viele Menschen ihre Orientierung verloren. Und die Hoffnung ist, dass wir über eine zivilisierte Streitkultur, über einen Generationenkonflikt wieder Positionen entdecken in der Mitte der Gesellschaft, die verhandelbar sind und wo sich jeder sozusagen auch verorten kann. Das ist aber genommen ein langer Weg. Also ich glaube, wir müssen erst wieder lernen zu streiten. Friday for Futures hatte zum Teil auch was von fröhlichem Beisammensein. Also wir hatten in einer Studie im letzten Jahr festgestellt, die jungen Leute sagten, ja, wir machen die Erwachsenenwelt ja auf Missstände aufmerksam, aber wir glauben, dass die Kompetenz und die Fähigkeit haben, es zu ändern. Während die Erwachsenen sagten, ja, die jungen Menschen gehen mal auf die Straße, wenn die mal alt sind, werden sie es ändern. Es entstand eine Betroffenheitssymbiose, die vielleicht viel gar nicht ausgerichtet hätte. Jetzt mit Corona sind wir vielleicht nochmal in einer anderen Art und Weise handlungsfähig, auch streitlustig und können vielleicht in einen Konflikt einsteigen, der uns auch den Weg in die Zukunft nochmal viel besser aufzeigt.
Also habe ich das richtig verstanden? Fridays for Future ist Ihnen eigentlich nicht anarchistisch genug? Es ist Ihnen zu wenig Revolution? Die sind Ihnen zu lieb?
Man kann das nicht generalisieren, aber ein Großteil der Bewegung, dem war es sehr, sehr wichtig, dass man gemeinsam Händchen halten auf die Demos ging. Am liebsten mit Lehrern, Eltern und Großeltern. Und das hat natürlich einen ganz anderen Charakter als die 68er-Revolte, die quasi den Bruch riskiert hat. Und ich plädiere jetzt nicht für den kompletten Bruch, aber es ist schon wichtig, dass man bereit ist, sozusagen auch Streitlinien und Konfliktlinien aufzuzeigen und zu riskieren. Und die Frage ist, wenn die Bewegung nicht mehr so brav ist, wenn sie sich nach Corona nochmal neu artikuliert, wie breit wird dann die Gefolgschaft sein?
Sind Sie optimistisch, dass die Gesellschaft das hinkriegt, diese Streitkultur zu entwickeln?
Also ich bin grundsätzlich optimistisch, weil wir ja die Erfahrung gemacht haben, wir können was verändern. Ich bin optimistischer als im letzten Jahr. Es kann aber auch natürlich passieren, dass wir aufgrund von Corona jetzt wieder die Sehnsucht nach dem starken Mann und nach dem einfachen Rezept entwickeln. Ich sehe unsere Gesellschaft im Moment an einer weichen Stellung. Sind wir bereit, uns auf die Mühen der Ebene, auf die Mühen des Streits einzulassen? Oder suchen wir die Abkürzung, den starken Mann, das Ewigkeitsrezept, das wir nie mehr revidieren müssen? Das ist sozusagen die große Schicksalsfrage, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird.
Vielen Dank. Das waren unsere heutigen Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast war der Psychologe und Markt- und Medienforscher Stefan Grünewald. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Nächste Woche, da begrüßt in den Zwischentönen mein Kollege Michael Langer den Cembalisten Lajos Rovatkai. So, und jetzt kommt noch der letzte Titel von Stefan Grünewald. Es ist die Hymne seines Heimatclubs Borussia Mönchengladbach. Die Seele brennt von B.O. and Friends. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Woche wünscht Klaus Pilger.
Magisch zu dir hin, du die Sonne unserer Heimat, nach dir steht uns der Sinn. Wir durchschritten dunkle Täler und erklommen stolze Höhen. Ach komme doch, was wolle, wir werden immer zu dir stehen. Denn du lebende Legende, Fohlen Elf vom Niederrhein, schreibst ein Stück Fußballgeschichte und so wird's auch in
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.